Dieses Thema setzt zwei Dinge voraus. Zuerst einmal, Jesus wollte seine Jünger erziehen. Und zweitens, er hat das auf eine geduldige Art und Weise durchgeführt. Das wissen wir von dem Text. Und ich möchte dieses Thema heute ein bisschen begrenzen, da es ist nicht so wie manche andere Vorträge, wo ein Hauptbibeltext gegeben wird und dann wird nur von einem Text gesprochen. Ich habe einfach ein Thema, geduldige Erziehung. Und es gibt so viele Situationen im Neuen Testament, wo Jesus Geduld gezeigt hat. Ich habe mich entschieden, das Thema auf drei Punkte zu beschränken. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass diese drei Punkte sind Probleme, die die Jünger gehabt haben. Und diese Probleme tauchten immer wieder auf. Die haben wirklich ständig oder immer wieder Schwierigkeiten in diesen drei Gebieten gehabt. Das erste, die Jünger missverstanden das Reich Gottes und die Natur des Messias. Zweitens, sie blieben sehr lang kleingläubig. Und drittens, sie begriffen nicht, wie sie miteinander umgehen sollten. Die Jünger haben ein irdisches Reich erwartet. Das sehen wir aus vielen verschiedenen Bibelstellen. Zuerst einmal möchte ich eine Bibelstelle aus Markus Evangelium, Kapitel 10, vorlesen, ab Vers 35. Und Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu ihm hin und sagten zu ihm: Meister, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Da sagten sie zu ihm: Verleihe uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Sie haben ganz und gar missverstanden, worum es ging. Sie haben ein irdisches Reich erwartet. Sie dachten, Jesus wird ein König sein, er wird auf einem Thron sitzen und dann können wir zur rechten und zur linken Seite sitzen. Und dann noch eine Bibelstelle in Matthäus Evangelium Kapitel 16. Hier geht es darum, dass Jesus seine Jünger gefragt hat: Was meinen die anderen Menschen? Wer bin ich? Und dann hat Petrus diese Antwort gegeben: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat diese Wahrheit erkannt, aber er hat nicht ganz begriffen, was das bedeutete. Wir sehen gleich danach im gleichen Kapitel ab Vers 21, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet werden. Und am dritten Tage müsse er auferweckt werden. Und Petrus nahm ihn beiseite, fing an, ihm Vorwürfe zu machen und sagte: Gott verhüte es, Herr, das soll dir nicht widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Hinweg von mir, Satan, du bist mir ein Fallstrick, denn du sinnst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Petrus hat nicht wirklich begriffen, was es für Jesus bedeutete, den Sohn Gottes zu sein, der Messias zu sein. Er hat nicht begriffen, und auch die anderen, dass Jesus sterben muss und dass er auferweckt werden muss. Und dieses Problem taucht sehr oft auf. Jesus hat mindestens dreimal ganz deutlich gesagt: Ich muss nach Jerusalem gehen, ich muss sterben, ich muss begraben werden und auferweckt werden. Dreimal hat er das ganz deutlich gesagt und dann etliche Male hat er mehr oder weniger darauf hingedeutet. Zum Beispiel beim Abendmahl hat er gesagt, lesen wir die Stelle, das ist Matthäus Matthäus 26. Entschuldigung, ich wollte die Stelle aus Lukas Evangelium nehmen. Und zwar deswegen, da Jesus hier in Lukas Evangelium Kapitel 22 ab Vers 19 sagt, ja, mitten in dem Abendmahl, eigentlich ab Vers 15, sagte er, mich hat sehnlich verlangt, dieses Passamahl mit euch zu essen, bevor ich leide. Und dann geht er weiter und sagt, ab Vers 19, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Er hat seinen Tod schon im Voraus hier angekündigt. Und es gibt dann viele andere Stellen, wo Jesus es klar gemacht hat, dass er muss sterben. Aber die Jünger haben es nicht begriffen. Sie haben das einfach nicht begriffen, bis Jesus wirklich auferstanden ist. Und dann gibt es noch ein Problem. Die Jünger haben auch nicht begriffen, dass Jesus wirklich mehr als ein Mensch ist. Er war Mensch, aber die haben nicht begriffen, dass er mehr als ein Mensch war. Schauen wir eine Bibelstelle in Johannes Evangelium, Kapitel 14 an, ab Vers 5. Thomas sagt zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und jetzt schon kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagt zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus sagt zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? So lange Zeit. Es ist nicht, als ob Jesus hier das erste Mal sowas gesagt hat. Er ist mit denen fast 3 Jahre zusammen gewesen und hat mehrmals über solche Themen geredet. Und es war einfach schwierig für die Jünger, das zu begreifen. Aber Jesus gab sie nicht auf. Er hat Geduld gezeigt. Wie hätten wir in dieser Situation reagiert? Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht hätten wir gesagt, jetzt reicht's mir endlich. Jetzt ist Schluss. Wenn ihr nach so langer Zeit nicht begriffen habt, worum es geht, dann kann ich einfach nichts mehr dafür. Ihr seid einfach zu dumm. Das hat aber Jesus nicht gesagt. Der hat nicht aufgehört, seinen Jüngern zu belehren, worum es ging. Und vielleicht sollen wir auch ein bisschen darüber nachdenken, die Kraft der Geduld. Hätte es je ein Pfingsten gegeben, ohne dass Jesus geduldig mit seinen Jüngern umgegangen wäre? Ich meine, wenn Jesus keine Geduld gezeigt hat und einfach aufgegeben hat, es gäbe dann kein Pfingsten. Und schauen wir auch nachher in Apostelgeschichte. Es gab eine Zeit in Jerusalem, wo etliche Tausend gläubig geworden sind. Sogar etliche von den Priestern. Das könnten wir vergessen. Jesus hat aber Geduld gezeigt. Er hat nicht aufgehört, diesen Menschen zu belehren. Und das hat langfristig eine unheimlich große Kraft und eine unheimlich große Auswirkung gehabt. Vielleicht sollen wir uns auch die Frage stellen, haben wir zu wenig Geduld? Geben wir zu schnell auf unseren Geschwistern, wenn sie vielleicht nicht so schnell begreifen, worum es geht? Besonders worum es geht mit dem Tod und mit der Auferstehung Jesu, was für Konsequenzen das für unserem persönlichen Leben hat. Dass man lernt, sich selbst hinzugeben das klappt manchmal nicht so schnell. Aber wenn der Wille zu lernen da ist, und wenn diese Leute Gott lieben, das mindestens, was wir machen können, ist Geduld zu zeigen. Heutzutage ist Geduld in unserer Welt eigentlich sehr selten. Es ist eine Ausnahme. Wir haben keine Zeit für Geduld. Wir haben zu viele Dinge zu tun. Es ist alles eilig oder sehr oft. Jesus hat nur 3 Jahre gehabt. Und trotzdem hat er sich die Zeit genommen, da er einfach andere Prioritäten gehabt hat, als wir manchmal haben. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass in unserer Welt Geduld wirklich ein Licht in der Finsternis sein kann, da es so selten in unserer Welt vorkommt. Wenn jemand wirklich Geduld zeigt, das ist ein Frucht des Geistes. Das kann wirklich ein Zeugnis sein. Das kann wie Licht in der Dunkelheit scheinen. Und vielleicht sollen wir auch daran denken, ja, wie lange muss man etwas erzählt bekommen, bevor wir es wirklich beherrschen? Es ist natürlich unterschiedlich, wir sind anders. Aber durchschnittlich behält man nur 25% von dem, was man hört. Das heißt, durchschnittlich muss man etwas mindestens 4-mal erzählt bekommen, bevor man das überhaupt wirklich gelernt hat. Und natürlich manche Leute können das schneller, aber dann manche werden viel mehr als 4-mal brauchen. Wir sind einfach als Menschen nicht in der Lage, oder vielleicht haben wir das nicht gelernt, einfach alles aufzunehmen. Und das ist auch ein Grund, warum wir Geduld miteinander haben sollen und auch wahrscheinlich, warum Jesus seinen Jüngern Geduld gezeigt hat. Er wusste, sie sind Menschen. Sie sind auch nicht einfach dazu fähig, alles aufzunehmen das erste Mal. Und deswegen sagt er das immer wieder. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Die Jünger waren und blieben sehr lang kleingläubig. Denken wir an die Bibelstelle in Matthäus 14, Vers 22, wo Petrus zu Jesus auf dem Wasser hingegangen ist und ist auf dem Wasser gelaufen. Und dann fing er an, Angst zu haben und er schaute um sich und sah die Wellen und dann fing er an zu sinken. Und er sagte, Herr, rette mich. Alsbald streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Kleingläubig. Das heißt aber, dass ein bisschen Glauben da ist. Und Jesus wusste, dass er mit ein bisschen Glaube etwas anfangen könnte. Die Frage stellt sich dann, können wir etwas mit ein bisschen Glaube anfangen? Oder fordern wir vielleicht zu viel am Anfang? Das müssen wir jede für sich selbst beantworten. Aber Jesus, wenn wir diesen Begriff kleingläubig betrachten, er hat mehrmals diesen Begriff im Neuen Testament benutzt. Mindestens 4-mal. Aber dann hat er sehr oft die gleiche Idee mit anderen Worten ausgedrückt. Und dazu fällt mir eine Bibelstelle ein in Lukas Evangelium Kapitel 24, wo nach der Auferstehung Jesus zu den Jüngern auf dem Weg erschienen ist, auf dem Weg nach Emmaus. Und er sagt ab Vers 25, O ihr, die ihr unverständig und zu trägen Herzen seid, um zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was über ihn handelte. Es ist interessant, er hat Er hätte ganz anders hier reagieren können. Er hätte sagen können, meine Güte, ich war 3 Jahre bei euch. Ich habe das alles mehrmals erklärt. Ihr habt das auch sogar in den Propheten und ihr begreift es immer noch nicht. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat, es sagt hier ab Vers 27, und er begann. Der fängt das wieder an. Obwohl sie es nicht begriffen haben, er begann noch einmal und hat wieder das erklärt. Er hat Geduld gezeigt. Er gab nicht so schnell auf. Und dann nebenbei möchte ich hier auch etwas erwähnen, die für unsere Situation heute wichtig ist. Jesus hat erwartet, dass nur aufgrund, was über ihn in den Propheten gesagt wurde, dass sie an der Auferstehung glaubten. Habt ihr das gesehen? Er sagte, was die Propheten geredet haben. Natürlich, diese Jünger haben Jesus gesehen. Aber Jesus hat erwartet, dass sie an die Auferstehung glauben, nicht aufgrund, dass sie ihn gesehen haben. Natürlich, das ist auch etwas Zusätzliches, aber aufgrund, was die Propheten gesagt haben. Und das betrifft unsere Situation heute. Jesus erwartet auch heutzutage, dass wir an die Auferstehung glauben, aufgrund dieser Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Jesus sagte hier, O ihr unverständig und zu trägen Herzen seid, um zu glauben. Kleingläubig. Die waren kleingläubig. Aber Jesus hat nicht aufgegeben. Er hat gelehrt. Und jetzt dem dritten Punkt. Und das ist wahrscheinlich ein Punkt, das uns mehr Schwierigkeiten macht als die ersten zwei. Die Jünger haben Schwierigkeiten gehabt zu begreifen, wie sie miteinander umgehen sollten. Und nicht nur miteinander, aber auch mit ihren Mitmenschen. Denken wir daran, ich erwähne nur die Stelle in Lukas Evangelium, wo Johannes und Jakobus wollte Feuer vom Himmel herunterrufen und dann dieses samaritische Dorf zerstören. Und dann nachher kommt Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft soll ich vergeben? Jesus hätte sagen können, meine Güte, habt ihr nicht aufgepasst während der Bergpredigt? Es ist nicht, als ob das erste Mal, ich meine, Jesus hat gesagt, gesegnet sei die Friedensstifter. Und die wollten Feuer vom Himmel runterrufen. Ich meine, es gab verschiedene Reden und Predigten, die Jesus gehalten hat, die genau solche Themen betroffen hat. Aber dann haben die Jünger auch Probleme mit Rangstreit untereinander. Die haben gestritten, wer der Größte sei im Reich Gottes. Schauen wir eine Bibelstelle Markus Evangelium Kapitel 9 an. Vers 33. Und sie kamen nach Kapernaum, und als er ins Haus eingetreten war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich unterwegs miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, sei er der Letzte von allen und der Diener von allen. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie, umarmte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind um meines Namens willen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt mich auf. Der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Es gibt 3 Bibelstellen, die uns darüber berichten, dass die Jünger Rangstreit untereinander gehabt haben. Und die letzte von diesen 3 Ereignissen finden wir in Lukas Evangelium Kapitel 22. Und ich lese zuerst die Bibelstelle vor und dann möchte ich euch erklären, das Zusammenhang hier erklären. Lukas Evangelium Kapitel 22, Vers 24. Es entstand aber unter ihnen auch ein Streit darüber, wer von ihnen als der Größte gelten könne. Da sprach er zu ihnen: Die Könige der Völker üben die Herrschaft über sie aus, und ihre Gewalthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr dagegen nicht so, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Jüngste, und der Hochstehende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch Sitzende oder der Dienende? Ist es nicht der zu Tisch Sitzende? Ich bin aber mitten unter euch wie der Dienende. Der Zusammenhang hier ist gleich nach dem Abendmahl. Stellen wir uns das mal vor. Jesus hat gerade seinen Tod angekündigt und jetzt fängt schon wieder ein Streit an. Ich meine, Jesus hätte sagen können: Meine Güte, ich werde bald sterben. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als zu streiten? Aber er zeigt Geduld und lehrt seine Jünger, wie sie miteinander umzugehen haben. Und was ist seine Antwort? Teilweise finden wir die Antwort hier. Aber in Johannes Evangelium sehen wir, dass die Fußwaschung die Antwort zu diesem Streit ist. Jesus hat nicht nur, er hat natürlich gesagt, was hier steht, aber dann hat er auch höchstwahrscheinlich sogar seine Jünger gezeigt, indem er sie gedient hat. Vielleicht kam das vor dem Abendmahl, das ist nicht ganz sicher. Aber in dem Zusammenhang, wenn das vor dem Abendmahl kam, dann haben die Jünger erst recht nicht begriffen, worum es ging. Sie haben das total verpasst, sie haben die Fußwaschung dann total missverstanden und dann nachher trotzdem einen Streit angefangen. Aber in Johannes Evangelium nachher finden wir auch den Vers, die sehr gut in diese Situation passt und auch vom Zusammenhang her zu diesem Zusammenhang gehört. Johannes Evangelium Kapitel 13, wo Jesus sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Wie ich euch geliebt habe, dass auch ihr einander lieben sollt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Streit unter den Jüngern musste Jesus unheimlich wehgetan haben. Das musste ihn wirklich betroffen haben, zu sehen, wie sie miteinander umgehen, obwohl er sie so liebte. Wie es uns als Väter wehtut, wenn wir sehen, wie vielleicht manchmal unsere Kinder miteinander umgehen und streiten und einander gegenseitig anhauen. Das tut uns weh. Und das war auch sicherlich etwas, das Jesus wehgetan hat. Aber er hörte nicht auf zu lieben. Er hörte nicht auf zu belehren. Er zeigte Geduld. Und ich glaube, darin liegt auch die Antwort vielleicht für uns. Wenn wir lernen zu lieben, wie Jesus geliebt hat, dann wird es uns vielleicht nicht so schwer fallen, Geduld zu zeigen. Amen.